Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Wir kommen heute zum Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 29 bis 34. Und ich hatte ja mal gesagt, dass ich nach der Bergpredigt dann, wenn die Advents- und Weihnachtszeit vorbei ist, eine Serie anfange über Texte aus dem Johannesevangelium. Das mache ich also jetzt. Ich fange nicht mit dem Prolog an, weil den habe ich schon mal behandelt der passt immer zu Weihnachten gut. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das hatten wir schon mal. Und direkt nach dem Prolog, also Johannes 1, 1 bis 18, kommt Johannes der Täufer zu Wort. Und der kommt also auch heute zu Wort. Zuerst redet er dort über sich selber, weil die religiöse Polizei hat gesehen, was für einen Einfluss er hatte. Man muss sich das so vorstellen, dass jemand irgendwo in Israel sozusagen, nicht in Jerusalem, nicht im Zentrum, nicht da, wo der Tempel ist, nicht wo der Hohepriester und die Sadduzäer sind mit ihrer Partei unter den Priestern, nicht mit den Zentren der theologischen Lehrer von den Pharisäern, wo ihre Professoren dann auch in Jerusalem wirken, sondern dass einer sozusagen JWD irgendwo, wo nichts ist, in der Wüste sich hinstellt und anfängt zu predigen. Das ist ganz eigenartig. Stellt euch vor, jemand wird in Deutschland nicht in irgendeinem Zentrum versuchen, viele zu erreichen, sondern stellt euch den Ort in Deutschland vor, wo ihr denkt, das ist sozusagen der abgelegenste Ort und der unterentwickelste Ort und der vernachlässigste Ort, wo kaum Leute sind, wo es mehr Wölfe gibt als Menschen teilweise. Und da tritt einer hin und fängt an zu predigen. Denkt man, was ist hier los? Und dann fangen auf einmal an, die Busladungen dahin zu fahren. Busse von München, von Frankfurt, von Hamburg, von Berlin. Und die karren Hunderte und Tausende dort zu diesem Typen, der ein herrenes Gewand hat, der Heuschrecken und wilden Honig isst, sonst nichts. Und der ruft, tut Buße. Das Reich Gottes ist ganz nah, tut Buße. Ihr müsst euch vorbereiten, ihr müsst bereit sein dafür, dass er kommt, sonst geht ihr unter. Die Axt ist den Bäumen schon an die Wurzel gelegt und ihr habt jetzt noch eine kurze Zeit. Ihr müsst euer Leben ändern, ihr müsst euch auf das Kommen Gottes vorbereiten. Es kommt einer, der ist viel stärker als ich. Und der hat solch eine Vollmacht, dass er entscheiden kann, ob Menschen in den Himmel oder die Hölle kommen. Ich taufe euch hier nur mit Wasser. Ihr bekennt eure Sünden hier im Jordan. Jeder sagt, was er verbrochen hat. Aber der wird euch nicht mit Wasser taufen. Der tauft euch mit Gott selbst, mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und das hat riesig was ausgelöst. Also Johannes war wie einer, der den Feuermelder eingeschlagen hat und jetzt war die religiöse Polizei auf ihn aufmerksam geworden und sie fragen ihn ab Vers 19, wer er ist und ob er der Christus ist. Nein. Bist du der Elia? Nein. Bist du der Prophet? Nein. Ja, wer bist du denn jetzt? Wir müssen Antwort geben den Leuten, die uns gesandt haben. Und er sagte, ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Ich taufe euch mit Wasser, aber der nach mir kommt, ist schon mitten unter euch getreten. Und dann gehen die weg, nehmen diese Botschaft mit. Und einen Tag später kommt Jesus wieder. Jesus kommt aus den 40 Tagen, die er weg war in der Wüste, um versucht zu werden vom Teufel, wo er nichts gegessen hat und wo er den Teufel besiegt hat. Und wenn man weiter liest, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und vergleicht, dann merkt man, Jesus hat den Teufel dort gebunden. Und nachdem er nicht den Versuchen des Teufels zum Opfer gefallen ist und bewiesen hat, dass er überlegen ist, konnte er abräumen. Er konnte in der Kraft des Heiligen Geistes Menschen heilen. Er konnte in der Kraft des Heiligen Geistes Dämonen rausschmeißen. Aber bevor er das so im großen Stil angefangen hat, ist er nochmal zurückgekommen zu Johannes dem Täufer, der ihn ja getauft hatte. Und wir merken dann, wenn wir das hier angucken, warum. Jesus wusste, dass er ein paar Leute, Schlüsselpersonen sammeln musste. Er hatte von Gott die Klarheit bekommen, dass er als Lehrer auftreten würde, als Rabbi, und er würde Jünger schulen, die die Welt erobern mit dem Evangelium. Und das, was hier geschieht in unserem Text, ist der erste Schritt in die Richtung. Wir haben hier den Text von Johannes 1, Vers 29 bis 34, und da steht am Anfang, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht. Das ist ein Tag nach dem, was ich gerade erzählt habe, wo die religiöse Polizei kommt und ihn abgefragt hatte und dann mit der Nachricht wieder abgezogen ist. Das hier haben sie nicht mitgekriegt. Das war für andere Ohren bestimmt. Und ich lese jetzt mal den Text vor. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte es und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Das ist ein kurzer Text und Johannes beschreibt Jesus hier vierfach. Er sagt von ihm, Jesus ist das Lamm Gottes. Jesus ist mein Lebensinhalt. Jesus ist der mit dem Heiligen Geist Taufende. Jesus ist der Sohn Gottes. Und dieses vierfache Zeugnis, das gucken wir uns jetzt mal an. Das erste ist, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wie kam Johannes darauf? Kann man sagen, Leute, das ist ein Prophet. Der hat das von Gottes Geist mitgeteilt bekommen. Die Antwort wäre richtig. Aber manchmal ist interessant zu gucken, wie Gott seinen Leuten was verklickert und wie er es auch einem Propheten wie Johannes verklickert. Und da haben wir Informationen. Und er sagt es selber. Er selber, ich habe ja gerade den Text gelesen, sagt, ich kannte ihn nicht. Also ihm war die Identität dessen, von dem er hier redet, dem Lamm Gottes, von seinem Lebensinhalt, der Mann, der sein Lebensinhalt, warum er überhaupt existiert, der mit dem Heiligen Geist Taufende, der Sohn Gottes, er kannte die Identität nicht. Er wuchs auf, so viel wusste er, ich bin die Stimme. Ich muss mich in die Wüste stellen und ich muss Israel zurufen, bereitet euch, Gott kommt, der Starke kommt, ihr müsst bereit sein, ansonsten geht ihr verloren. Tut Buße, das Himmelreich ist nahe beigekommen. Das war ihm klar. Aber er wusste nicht, wer das war. Und er wartete. Er predigte und er wartete. Und er erzählte immer von dem. Hier sagt das auch in den Versen, die gleich folgen, auf dem Vers 29. Und er war natürlich selber gespannt. Und er wartete einen Tag und wartete eine Woche. Ich weiß nicht, wie lange das ging. Monate. Die Bewegung war in vollem Gang. Tausende kamen, Tausende gingen wieder. Alle möglichen Typen taten Buße. Die schlimmsten Verbrecher kamen auch und taten Buße, stellten sich an das Wasser des Jordan und bekannten ihre Sünden. Und dann kommt Jesus von Nazareth und er kommt zu ihm und er stellt sich hin in die Reihe der Leute, die sich taufen lassen wollen. Und dann erkennt er durch einen Impuls aus dem Heiligen Geist, dass das passt nicht. Alle haben ihre Sünden bekannt und er erkennt bei dem Mann, der Mann ist sündlos und er will nicht. Jesus stellt sich an, um sich taufen zu lassen im Wasser des Jordan, wie alle anderen, wie all die Sünder. Und er sagt, das geht nicht. Ich muss von dir getauft werden. Ich bedarf von dir getauft werden. Du kommst zu mir? Er wusste, dass seine Taufe mit Wasser eben nur ein Symbol ist, das nicht in die Tiefe geht. Er tauft nicht mit dem Geist und dem Feuer. Er kann die Menschen nicht im Herzen verwandeln. Er kann den Menschen nicht die Wiedergeburt geben. Er kann ihnen nicht das neue Herz geben, wie in Hesekiel, wo Gott verheißen hatte, ich nehme das Herz aus Stein raus aus euch und ich gebe euch ein fleischendes Herz. Er konnte das nicht. Das war die Aufgabe dessen, den er als Stärkeren angekündigt hat. Und jetzt war er total perplex und sagt, das passt nicht. Das können wir nicht machen. Das kann man nachlesen in Matthäus 3. Da ist die Begebenheit geschildert, wie sie im Matthäus-Evangelium ist. Und dann sagt Jesus ihm ein Wort, was ihn dann veranlasst zu gehorchen. Lass das jetzt geschehen. Es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und er tauft ihn. Und nachdem er ihn tauft, Jesus bekennt keine Sünden, bekennt sich jemand anders zu diesem Mann, Jesus von Nazareth. Der Himmel tut sich auf und Jesus sieht das. Aber Johannes sieht es auch. Das ist hier in unserem Text. Aus unserem Text wissen wir, er hat die Taube von oben runterkommen sehen, aus dem geöffneten Himmel, den Heiligen Geist in Gestalt der Taube sehen. Und das war das Erkennungszeichen. Das hat man ja manchmal in Krimis, in Filmen oder so, wo Leute sich verabreden und wie kann ich erkennen, dass der das ist? Ja, der hat eine rote Nelke im Knopfloch oder sowas, ja. Und Gott hat ihm ganz genau gesagt, was passieren wird, wenn der Mann kommt, der es ist. Und er hat ihm gesagt, du wirst es sehen. Du wirst sehen, dass der Geist Gottes von oben runterkommt auf ihn. Warum geschieht das? Christus ist griechisch und heißt der Gesalbte. Maschiach ist das hebräische Wort, der Gesalbte. Und der Gesalbte, der die Welt erlösen würde und das Reich Gottes bringen würde, der würde mit dem Geist Gottes gesalbt werden, nicht mit Öl. Und du wirst es sehen. Und du wirst es sehen, wie der Geist auf ihn kommt und auf ihm bleibt. Und dann geschah es. Und er hat's gesehen. Aber dann geschah noch mehr. Begleitend zu dem entscheidenden Erkennungszeichen, wer der Messias ist, im Kommen des Geistes aus dem Himmel auf ihn, dass er gesalbt wurde und zum Messias, zum Christos proklamiert wurde durch das Kommen des Geistes, kam noch die Stimme des allmächtigen Gottes aus dem Himmel, der sagt, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und da verbindet Gott, wie ein guter jüdischer Ausleger, zwei Bibelverse. Das haben die Juden geliebt, wenn sie ihre prophetischen Texte ausgelegt haben aus dem Alten Testament, dass sie 2, 3, 4 Stellen miteinander verbündeten und dann aus einer Predigt machten. Und natürlich mussten die was miteinander zu tun haben. Und in dem Fall verband Gott Psalm 2 und Jesaja 42. Und in Psalm 2 geht es um den Messias. Wenn man den Psalm anfängt zu lesen, merkt man, dass die Menschheit brodelt, dass die Könige und die Machthaber dieser Welt und der Völker sich ärgern und dass sie sich gefangen fühlen und sie wollen die Strecke Gottes zerreißen und sie wollen frei werden von der Herrschaft Gottes, frei vom Reich Gottes und frei von seinem Messias. Und Gott proklamiert dort, erstmal lacht er. Gott sitzt auf dem Thron und lacht und schüttelt sich vor Lachen, dass die denken, die Menschen, die könnten das. Und dann sagt er einfach, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg, auf dem Zion. Zu Deutsch würde man vielleicht noch sagen, basta, damit dabei bleibt's. Und dann wechselt es, das Lachen Gottes über seine Feinde wechselt und die Stimme dessen, der erwählt ist, meldet sich zu Wort und er sagt, ich will den Ratschluss des Herrn bekannt geben, das, was er mir gesagt hat. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Das heißt, im Psalm 2 hast du den Weltherrscher, den von Gott aus Israel, aus Juda, den Juden, den Gott erwählen und salben würde, zum Messias als Regenten über die ganze Welt, für immer und ewig. Und als die Taube runterkommt aus dem geöffneten Himmel, sagt Gott, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und die Version, das ist die Version, wie die Johannes gehört hat, über ihn in der dritten Person. Aber Gott hat so gesprochen, dass Jesus es so gehört hat, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf Hebräisch, wenn es auf Hebräisch gewesen wäre, dass es so klang. Hine. Bni, Asher, Chafatzti. Gut, ne? Siehe mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Wenn das Jesus hört und er selber angesprochen ist, dann kann man es übersetzen mit, siehe, du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Johannes, der als Zeuge, prophetischer Zeuge, so dabei steht, wie Samuel, der David gesalbt hatte, inmitten seiner Brüder und in Anwesenheit seines Vaters, dann hat er gehört, siehe, der ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aber ich werde ja in den Himmel kommen und dann kann ich nachfragen. War das Hebräisch? War das Aramäisch? Also ich habe mir diesen hebräischen Text ausgedacht und der ist sozusagen, der passt für beide. Ist cool, ne? Und wenn man Matthäus, Markus, Lukas, die Synoptiker liest, der eine übersetzt es so und die andere so. Je nachdem, für wen das Zeugnis war. Aber es war halt für beide. Jesus wird proklamiert als der Messias Gottes und er wird gesalbt mit dem Kommen des Geistes. Und Johannes musste es wissen, weil Johannes war die Schlüsselperson. In Johannes steht die Prophetie des Alten Testamentes nochmal auf in ganzer Kraft. Johannes war nicht irgendein x-belieber kleiner Prophet. Johannes war der Prophet. Auch wenn er sich selber nicht als Elia gesehen hat oder bezeugt hat, vielleicht dachte der, so wie ihr denkt, dass ich Elia sei oder der Elia kommt, das bin ich nicht, so wie ihr ihn denkt. Aber er hat seine Berufung wahrscheinlich auch erlebt mit Jesaja 40, Vers 3. Eine Stimme eines Predigers in der Rufe, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Wahrscheinlich hat er das irgendwann mal gelesen und hat gemerkt, das bist du. Und deswegen hat Gott auch Psalm 2, den Messias-Psalm, mit dem der Psalter beginnt, neben dem Tora-Psalm, Psalm 1, die beiden leiten den Psalter ein, hat das kombiniert mit Jesaja 42. Das ist der erste Text, wo dieser Prophet Jesaja, dieser große Prophet, wir werden Gemeindeseminar haben über Jesaja im März und da werde ich den Aufbau von Jesaja aufzeigen. Das ist also, das ist gewaltig, ist fantastisch, wie dort sowohl der Messias auftaucht, der gewaltige Messias wie Psalm 2 und an anderen Stellen in dem Psalm, als auch der gesalbt ist mit dem Geist. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Das steht da sogar in Jesaja 42, 1 steht sogar drin, dass Gott den Geist auf ihn legt. Und genau das ist passiert. Und als Johannes das gehört hat, dieses Zeugnis Gottes, musste er nur das Buch, das er so gut kannte, das Buch, durch das er berufen worden ist, das Buch Jesaja weiterlesen. Und das hat er natürlich gelesen. Er wusste genau, was kommt. Und der Text, den wir gerade hatten in der Lesung, Jesaja 53, ist in der Qumran-Rolle abgesetzt. Es gibt zwei Texte in der Rolle von Qumran aus 150 vor Christus, die besonders durch die Art, wie es geschrieben worden ist, abgesetzt sind. Das ist das Ende von Kapitel 33 und das ist der Anfang von 52, 13. Die Verse 13, 14, 15 haben wir jetzt nicht gelesen, die gehören dazu. Und da fängt eine neue Kolumne an. In Jesalos. Zweimal geschieht das in der ganzen Rolle. Das eine ist 33 und da hat jemand das auch gemerkt und hat dann gesagt, die ganze Rolle, 66 Kapitel, kann man in 33 und 33 aufteilen. Das war Brownlee, der hat da was geschrieben und veröffentlicht. Und ich habe mir dann mal gedacht, ich muss mal checken, wie wird Jesaja 52, 13 bis 53, 12 dargestellt. Ich guckte mir das an und dachte, was ist hier los? Da wurden bei der letzten Kolumne wurde extra was leer gelassen. Und Jesaja 52, 13 wurde oben angefangen, da fing eine neue Kolumne mit an und dadurch ist der Text besonders hervorgehoben. Und der ist auch als Block abgesetzt durch die Gliederungslücken, die es da gibt. Das heißt, sogar vorchristlich war klar, dass dieser Text ein Hammertext ist. Dieser Text ein zentraler Text ist. Und Johannes konnte das verstehen. Er konnte 42, 49, 50 und 53, wir werden im Gemeindeseminar uns das angucken, er konnte das verstehen. Und die Lehre, wer der Slam Gottes ist, das ist 53. Im Zentrum von 53, was wir ja gerade gehört haben, da heißt es, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wie ein Schaf verstummt vor seinen Scherern, tat er seinen Mund nicht auf. Und hier ist ein Mann, der stirbt für Israel. Hier ist ein Mann, der stirbt für die ganze Menschheit. Und Johannes wusste das. Und jetzt da durch Gottes Proklamation erkannte er, was die meisten Israel nicht erkannten, dass der Messias, der kommt, um ewig zu regieren und über alles zu regieren, und der Knecht des Herrn, der kommt, um zu sterben, dass es eine und dieselbe Person ist. Deswegen hat Gott nicht zwei x-beliebige Stellen kombiniert, sondern indem er Jesaja 42, Vers 1 und Psalm 2, Vers 7 kombinierte, hat er Johannes den Schlüssel in die Hand gegeben und ihn deutlich gemacht, das ist sowohl der Regent, der die Welt regieren wird, als auch der hohe Priester, der sich selber als Opfer in das Zermalmen hineingeben wird. Er wird zerschmettert werden. Und das ist halt das Lamm. Johannes hat es bei der Taufe Jesu nicht nur erkannt, dass er der ist, der Sohn Gottes, er der Messias ist, er der ist, von dem ich immer geredet habe. Er hat auch erkannt, dieser eine Mann, der wird die Schuld der ganzen Welt, das heißt aller Menschen, aller Völker, aller Zeiten beseitigen. Er wird sie auf sich nehmen und wegtragen und wegschaffen. Sieh, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. In Jesaja 42, ein paar Verse nach dem Vers 1, da sagt Gott zu diesem Knecht, den er in Vers 1 vorstellt, ich habe dich zum Licht der Nation gemacht, zum Bund für das Volk. Und genau das, zum Licht der Nationen, ist genau das Licht der Welt, wie Jesus in Kapitel 8, Vers 12 sagen wird. Es ist ein Licht, diese Person ist ein Licht der Nationen und ein Bund für das Volk. Und beim Bundesschluss fließt Blut. Es ist nicht ein Mose, den Gott benutzt, um einen Bund zu schließen. Er selber ist sowohl Hohepriester als auch Opfer. Sein Blut wird fließen, wie in Kapitel 53 dargestellt. Er wird sterben und er wird auferstehen und er wird herrschen. Und das alles ist enthalten in diesem, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Es ist jetzt hier ein Stück weit interessant. Die waren ja verwandt. Johannes der Täufer hatte ja eine Mutter, die hieß Elisabeth, und er hatte einen Vater, das war ein Priester. Das heißt, in der Linie Marias geht die Königslinie Davids und die hohepriesterliche Linie, die gehen zusammen, praktisch in der Mutter. Ne? Du hast hier Josef und Maria, und wenn Josef die Maria sich ausgesucht hat als jemand, der sowohl sozusagen von Aaron herkommt, als auch von David herkommt, das kann passieren, das waren die wichtigsten auserwählten Geschlechter in Israel, da gab es öfters mal so eine Heirat, wo die beiden Linien verbunden sind, auch im Alten Testament kann man das schon sehen, es wird an manchen Stellen erwähnt, und sozusagen nebenbei, dann hat man hier Family, die waren sozusagen verwandt miteinander, aber er hat halt nicht gewusst, dass er es ist. Gott hat ihm das offenbart. Aber das Interessante ist, eigentlich ist der Johannes der Täufer, wissen wir, der ist ja eigentlich früher empfangen worden und er ist auch früher geboren, ein paar Monate. Was meint ihr jetzt damit, dass der eher war als ich? Und das ist halt, was in Johannes 1, Vers 1 steht. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Johannes der Täufer hat die prophetische Einsicht, dass Gott Mensch geworden ist. Und dass er selber Gott ist. Das merkt man auch in den Synoptikern, also Matthäus, Markus, Lukas. Wenn Johannes dort sagt, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand, er wird den Weizen in seine Scheune sammeln und die Spreu mit unausschlösslichem Feuer verbrennen, das kann nur Gott. Das unausschlössliche Feuer ist das Feuer der Hölle. Das ist aus Jesaja am Ende, der letzte Vers von Jesaja. Und das, was er sieht ihn als den Richter der ganzen Welt, als den, der entscheidet, das ist Weizen, den kann ich gebrauchen in meine Scheune. Und das ist jemand, der hat mich verachtet. Der ist vor Gott immer weggelaufen, der hat Gottes Wort und Gottes Gesetz gehasst. Er hat keine gute Frucht gebracht, er hat nicht Buße getan, sondern eben Der Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen, ins Feuer geworfen. Und das hat man hier auch in Johannes 1, hat man auch die entsprechenden Aussagen. Kapitel 3 kommt das wieder. Da merkt Johannes der Täufer hat glasklar gewusst, dass Jesus ein Mann von unendlich großer Autorität und Vollmacht ist. Und dass er eigentlich im Vergleich zu ihm ganz klein und gering ist. Aber er war sein Lebensinhalt. Sozusagen, das ist der, von dem ich immer geredet habe. Ich habe euch das doch gesagt. Der kommt. Das ist er. Und jetzt hat man in ihm also jemanden, der sowohl für alle Menschen stirbt und sein Blut vergießt. Und das beinhaltet ja eine Riesenliebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und wenn jemand, der stirbt für dich, wenn der gleichzeitig der Richter ist, hast du die Chance. Es gibt keine Sünde, die er nicht vergeben kann. Er hat die Vollmacht, Menschen in die Scheune zu sammeln. Er hat die Vollmacht. Und das können die korruptesten Leute sein. Das können die verkrachtesten Existenzen sein. Deswegen liebe ich das Evangelium. Es wird zwar gesagt, es gibt eine Hölle und es gibt eine Verlorenheit, aber das Potenzial der Erlösung ist wie riesig? Die ganze Welt. Er hat schon am Kreuz auf Golgatha alle Sünden aller Menschen gesühnt. Jeder Mensch, der auf dieses Angebot eingeht, wird erlöst. Das ist gewaltig. Für diese Botschaft hat Johannes gelebt. Er hat als Asket gelebt, der nur Heuschrecken und wilden Honig aß. Und der eine Kleidung hatte, die immer kratzte. Es war nie bequem. Der hatte kein Partysuit, ja? Der hat mit seiner Kleidung die Buße gepredigt, der hat mit seinem Essen die Buße gepredigt, der hat sozusagen, der hat den Feuermelder eingeschlagen. Und Johannes bezeugte es und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das ist dieses verabredete Zeichen. Und das habe ich auch schon erklärt. Er hat es gesehen, wie der Geist auf Jesus herunterkam. Und das, was er jetzt leistet, einen Tag, nachdem die religiöse Polizei ihn interviewt hat, verhört hat sozusagen und wieder weggegangen ist, was er macht, er sagt das öffentlich im Hören seiner Jünger. Er hatte Hunderte, Tausende Jünger. Es waren Menschen, die teilweise bei ihm waren und halfen bei der Erweckungsbewegung. Es waren andere, die sich bekehrt hatten und wieder zurückgingen in ihre Berufe und ihn gefragt hatten, was müssen wir machen, was müssen wir machen. Auch Zöllner hatten sich bekehrt und sind wieder zurück. Und er hat ihnen gesagt, was sie machen sollen. Soldaten hatten gesagt, was sollen wir machen. Und er hat ihnen gesagt, das ist die Ethik für euch, die Ethik des Himmelreiches. So und so müsst ihr euch verhalten. Und er sagt, das ist der mit dem Heiligen Geist Taufende. Und ich hatte das schon erwähnt, die Taufe mit dem Heiligen Geist ist die tiefe, tiefe Veränderung des Menschen. Im pfingstlichen Kontext wird öfters gesagt, dass da die Taufe, die dann die Vollmacht bringt, dem stimme ich nicht zu. Die Betonung ist nicht auf die Kraft und die Vollmacht, was diesen Begriff betrifft. Es ist nicht so, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist haben, dann ein größeres Level werden innerhalb von Christen. Die einen sind nur Christen und nur wiedergeboren, die anderen sind mit dem Heiligen Geist getauft. Das stimmt nicht. Der Begriff kommt 7-mal vor und im Korintherbrief wird das völlig klar. Im Korintherbrief sagt er, ihr seid alle mit einem Geist zu einem Leib getauft. Das ist 1. Korinther 12, Vers 13. Und das heißt, wer nicht mit dem Geist getauft ist, gehört gar nicht zur Kirche Gottes. Aber jeder, der mit dem Geist getauft ist, gehört dazu. Und in Kapitel 3 im selben Brief, da redet er davon, dass die Masse der Korinther wie Babys in Christus sind. Die waren weit entfernt davon, vollmächtige Leute zu sein, die sozusagen nur strotzten vor Kraft der Heiligung oder so. Sondern die haben Spaltungen gehabt, die haben Parteiungen gehabt und haben gesagt, daran kann man erkennen, dass ihr fleischlich seid, ja. Und ich konnte gar nicht mit euch reden als mit erwachsenen Christen, sondern mit Babys in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Das heißt, der Begriff Taufe im Heiligen Geist ist wie der Begriff Wiedergeburt, ist ein Anfangsbegriff, es ist ein Anfangsgeschenk. Jeder, der zu Johannes dem Täufer kommt, der wird mit Wasser im Jordan getauft. Und jeder, der zu Jesus kommt, Den nimmt er. Ich habe ja manchmal Leute getauft im Wasser, ja. Den nimmt er und schmeißt sie richtig, dass er völlig bedeckt ist mit dem Heiligen Geist, in den Heiligen Geist rein. Taufen heißt untertauchen, ja. Der wird ganz in den Geist reingenommen. Warum? Damit er verändert wird. Er wird sozusagen, das sind einfach verschiedene Begriffe, die verschiedene Nuancen derselben Gaben Gottes sind. Wiedergeburt zeigt, hier wird ein Mensch neu geboren. Und wie ein Baby ist er dann in Christus und wächst. Und es ist eine Kraft des Lebens ist in ihm, Kraft der Wiedergeburt. Und er wird wachsen. Er wird wachsen. Und er wird einen Punkt erreichen, wo er wieder als Erwachsener sozusagen neue zum Glauben führen kann oder einfach, weil er ein Zeugnis gibt. Und das mit dem Taufen im Heiligen Geist, das hat halt sozusagen die Nuance der Reinigung. Taufe war ein Ritus der Reinigung. Die Taufe im Jordan sollte reinigen. Die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Lass dich reinwaschen von deinen Sünden, sagte einer in der Apostelgeschichte in Paulus. Und das macht er dann auch. Und die Wassertaufe war ein Symbol dafür. Das Reinigungsmittel ist natürlich eigentlich das Blut Christi. Aber die Taufe ist ein Symbol, dass wir mit dem Tod Christi connected werden. Dass wir in den Tod Christi getauft werden und in seiner Auferstehung. Und dass wir von beiden profitieren. Dass unser altes Leben gestorben ist, gekreuzigt ist mit Christus und wir auferstehen. Und da das so enorm ist, ist die eigentliche Realität, wird nicht durch Wasser vermittelt, sondern durch die Taufe im Heiligen Geist. Wenn Christus jemanden tauft, wir sind alle durch einen Geist zu einem Leib getauft, dann bist du ab dem Zeitpunkt Hand am Leib Christi, Fuß am Leib Christi, Auge, Ohr, irgendein Glied. Irgendeine Funktion des Körpers wird nun durch dich erfüllt und du hast diese Gabe bekommen, aber du hast diese Gabe bekommen als Teil von einem größeren Ganzen. Und das ist ein Wunder. Also dieser Segen, die Taufe mit dem Heiligen Geist, konstituiert eine unzerstörbare eine heilige christliche Kirche, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Ich glaube an eine christliche Kirche. Das steht im Griechischen, in der Version steht katholisch. Und katholisch heißt einfach katholos, dem Ganzen gemäß. Es geht in die weltweite Gemeinde. Und die ist eins. Es mag lokal Spaltungen geben und dass Leute denken, wir sind besser als die anderen und so weiter und so fort. Und da würde Paulus sagen, das ist Kinderkram, das ist Babykram. Wer so denkt, der bewegt sich im fleischlichen Bereich. Was Gott tut, was Christus tut, jeder Mensch, den er nimmt, wird Teil der einen heiligen christlichen Kirche. Er mag sich teilweise fleischlich verhalten. Er mag über die Stränge schlagen. Er mag manches blöde machen. Aber es gibt eine Geduld Gottes. Es gibt einen langen Atem Gottes. Es gibt einen Willen Gottes, dass das Blut Christi, das am Kreuz geflossen ist, mit dem er dich erkauft hat, dass es nicht umsonst geflossen sei. Und das freut mich. Dieser lange Atem Gottes bedeutet für mich, dass niemand, der mit dem Heiligen Geist getauft ist, dass niemand, der wiedergeboren ist, dass niemand, dem die Augen geöffnet worden sind für Christus und den angenommen, ich glaube, dass sie alle am Ende gerettet sein werden. Aber das ist ein Glaube in die Allmacht Gottes. Es hängt mit der Erwählung zusammen. Und was wir sehen, ist, dass es immer wieder Leute gibt, die kommen und auch wieder gehen. Aber das ist die menschliche Perspektive. Aber stellt euch vor, was Johannes hier verkündigt. Dieser Mann hat eine Vollmacht, dass er Menschen zutiefst verändert und dass sie Erlöste sind und dass sie als Erlöste leben werden. Dann sagt er, ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Er hat es ja sogar von Gott gehört, dass Gott sagte, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er hat den Geist gesehen, der es bezeugt hat durchs Herabkommen und Bleiben auf ihm. Und er hat es gehört, von Gott mitgehört, dass das ist er. Nochmal Matthäus. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und die Folge von diesem Zeugnis, ja, ich lese nur die nächsten paar Verse nach unserem Text. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn und reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi. Das heißt übersetzt, Meister, wo willst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Er findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Das ist sozusagen der Sinn gewesen. Warum kam Jesus überhaupt nochmal zu Johannes? Er hat sich ja taufen lassen. Warum nochmal zurück zu Johannes? Alle 12 Apostel sind von Johannes abgeworben worden. Johannes hat sie vorbereitet. Das kann man in Apostelgeschichte 1 nachlesen. Alle, die ganze Liste. Das heißt, wir verneigen uns vor einem Giganten. Jesus sagt über Johannes den Täufer, von allen, die von einer Frau geboren worden sind, ist keiner aufgestanden, der größer ist als Johannes der Täufer. Das heißt, wenn ihr irgendeinen Helden im Alten Testament seht, es gibt keinen, der größer ist als er. Vielleicht gleich groß. Vielleicht ist Mose gleich groß. Vielleicht ist Elia Nummer 1 gleich groß und Johannes als Elia Nummer 2 gleich groß. Ja, aber denkt nicht, hier kleckert sozusagen die alttestamentliche Prophetie aus. Nein. Und dieses Zeugnis hat Johannes bezahlt mit seinem Leben. Er wurde geköpft. Er hat Gott geliebt, er hat Jesus geliebt, er hat Jesus bezeugt. Und wir sind heute hier, weil Andreas Petrus gefunden hat und die Erweckung weiterging und diese Leute zu ihm gekommen sind. Es ist ein Vorrecht, Jesus zu kennen, das war keine Absicht. Er ist das Lamm Gottes, auch für mich. Sein Blut reinigt mich von aller Sünde. Jesus war Lebensinhalt für Johannes den Täufer. Und wenn ein Mensch Jesus annimmt, dann kann er sagen, er ist auch mein Lebensinhalt. Er gibt mir Leben in Fülle. Er ist der mit dem Heiligen Geist Taufende. Das bedeutet für mich, er schenkt mir den Geist Gottes, macht mich zu einem der vielen Glieder des Leibes Christi, der Kirche Gottes. Und ich bin dann Auge oder Ohr, Hand, Fuß, Zunge oder was auch immer. Ich habe einen Platz in meinem Leben im Verbund der Kirche Gottes und ich erfülle meine Berufung. Er ist der Sohn Gottes, habe ich ihn, bin ich selber Sohn oder Tochter Gottes. Also ich kann dazu nur sagen, ich finde das klasse. In diesem Sinne, Amen.